Deutschlandfunk.
Sie rufen nieder mit der Diktatur und Tod dem Diktator Khamenei. Seit Ende Dezember gibt es Proteste im Iran, die für die Demonstrierenden lebensgefährlich sind. Shohans Familie und Freunde sind bei den Protesten im Iran dabei. Wir schauen heute mit ihm dorthin und fragen uns, wie stabil ist das iranische Regime noch?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Um aktuelle Entwicklungen besser zu verstehen, sprechen wir in Unboxing News mit Menschen, die unmittelbar betroffen sind. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze auch ein. Es ist Donnerstag, der 8. Januar 2026. Ende Dezember fällt die iranische Landeswährung Rial gegenüber dem Dollar auf ein Rekordtief. Kurz darauf beginnen die Proteste. Viele Händler, die Bazaris, schließen in der Hauptstadt Teheran ihre Läden, gehen auf die Straße. Inzwischen gibt es laut iranischen AktivistInnen Demonstrationen im ganzen Land. Es sollen mehr als 2000 Menschen festgenommen worden sein. Dutzende wurden laut der Human Rights Activists News Agency getötet. Und was da gerade passiert, verfolgt er ganz genau.
Ich bin Shohan Baizi, bin 35 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Iran, bin Kurde und mit 21 als politisch Verfolgter nach Deutschland geflüchtet. Jetzt wohne ich in Essen, arbeite als Schulsozialarbeiter und engagiere mich auch politisch für die Themen auch Iran und Kurdistan.
Shohan saß auch lange für die Linke im Essener Stadtrat. Er hat noch Familie und viele Freundinnen im Iran, die auch mit demonstrieren. Was hört er gerade von denen?
Ja, meine Eltern wohnen da, ganze Familie, aber auch sehr viele Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Und alle erzählen tatsächlich, dass in den letzten Tagen die Proteste sich ausbreitet haben. Gerade heute, wo ich jetzt mit ihnen spreche, gab es bei uns im iranischen Kurdistan in großen Teilen der gesamte kurdische Gebiete einen Generalstreik. Dazu hatten kurdische Parteien und Menschenrechtsorganisationen aufgerufen. Heute Vormittag überall waren Menschen am Streiken. Besonders in kurdischen Gebieten ist ja so, wir sehen das in den ersten Tagen, das Regime war noch zurückhaltend, was, sag ich mal, die Reaktion auf Demonstrationen und Proteste war. Aber wir sehen, dass auch jeden Tag die Reaktion des Regimes heftiger wird.
Das heißt, es ist wirklich auch gefährlich, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren.
Es ist ja nie einfach gewesen, auf die Straße zu gehen. Das wissen Menschen und gehen trotzdem auf die Straße, weil diese Situation einfach satt haben. Die Menschen wissen, was denn erwartet und die wissen, wenn die auf die Straße gehen, dann tatsächlich die Gefahr besteht, dass man nie wieder nach Hause kommt. Die wissen, dass das Regime mit militärischen Waffen auf die Demonstranten schießen kann, Polizei schießt. Und deswegen, das ist auch den Menschen klar.
Warum, was sagen die dir, gehen sie trotzdem? Warum riskieren sie wirklich ihr Leben, um zu protestieren?
Ja, es ist ja tatsächlich bewundernswert, sage ich mal, dass die Menschen, die, obwohl sie wissen, dass die Situation so schwierig ist, dass die auch lebensbedrohlich sein kann und trotzdem auf die Straße gehen. Die Gründe sind ja vielfältig, aber in einem sind die Menschen sich einig. Die Menschen haben es satt, keine Perspektive zu haben. Die Menschen haben aufgrund auch Währungsverfall, aber auch mit den damit einhergehenden Lebenshaltung, Kosten ist ja schlicht und einfach für viele Menschen nicht bezahlbar. Und diese schlechte wirtschaftliche Lage hat ja auch dazu geführt, dass viele junge Menschen vor allem keine Zukunft sehen. Das heißt, die sehen kein anständiges und kein Leben. Und vor allem, die sehen auch, dass diese Situation sich in den nächsten Monaten, nächsten Jahren sich nicht ändern wird. Das hat ja auch dazu geführt, beziehungsweise das ist auch der Grund, warum die Menschen sehr schnell diese aufgrund erstmal wirtschaftliche Lage auf die Straße kommen sind, dass sehr schnell die Proteste, die Forderungen haben sich gegen das gesamte Regime gerichtet. Ja. Es ist ja nicht nur gegen Wirtschaftslage des Landes.
Wie läuft so eine Konversation dann zwischen dir und deinen Freundinnen oder auch deiner Familie dann ab? Also du bist in Deutschland, du bekommst es von denen mit, was passiert. Du hast Verständnis natürlich dafür und bewunderst sie auch dafür, dass sie so mutig sind, protestieren. Und gleichzeitig hast du ja wahrscheinlich auch totale Angst um sie, weil es eben lebensgefährlich ist. Also was sagst du denen dann da?
Tatsächlich, das iranische Regime hat wieder das gemacht, was immer macht, sobald die Menschen auf die Straße kommen. Das heißt, das Regime versucht gerade auch die Menschen im Iran von der internationalen, von der Welt abzuschneiden. Das heißt, das Internet ist ja eingeschränkt. Die Kontakte sind jetzt wieder schwieriger geworden wegen Schwierigkeiten mit Internet. Nichtsdestotrotz ist mir gelungen, Kontakt aufzunehmen. Es ist natürlich für mich immer schwierig. Auf einer Seite, man möchte nicht auch, dass die Verwandte, Freunde, Familie, denn noch weitere Verwandte und Familie und Freunde getötet würden, denn da sind ja einige in den letzten Jahren Freunde und Familie von mir wurden ja vom Regime festgenommen, verhaftet und auch getötet. Das möchte ich, diese Drama noch nicht haben. Deswegen, ich mache mir tatsächlich Sorgen. Gleichzeitig die Menschen, wenn die auf die Straße gehen, habe ich großen Respekt, habe ich große Wut. Und ja, ich bewundere und ich hoffe, dass das denn nichts passiert. Das kann ich zumindest von hier machen und versuche, ihre Stimme zu sein.
Wie muss man sich das Leben von deinen Verwandten, deinen FreundInnen vorstellen im Iran gerade mit den ganzen auch wirtschaftlichen Herausforderungen? Also was beschäftigt die vor allem im Alltag?
Ja, ein Paradebeispiel, wenn ich auch mit meinen Freunden von mir spreche, tatsächlich, einer erzählte mir schon, ich arbeite 16 Stunden und komme trotzdem nicht über die Runde. Das heißt, das ist ja das, was Menschen im Jugendalter beschäftigt. Das heißt, die eine Arbeit haben, brauchen die eventuell 2, 3 Jobs, um überhaupt über die Runden kommen. Und es gibt aber unglaublich viele Menschen, die keine Arbeit haben. Das heißt, das, was die Menschen beschäftigt, ist erstmal ihre wirtschaftliche Situation, die in den letzten Jahren dramatisch sich verschlechtert hat, aufgrund natürlich wirtschaftlicher Missmanagement des Regimes, aber auch die wirtschaftlichen Sanktionen des Landes haben dazu beigetragen. Das, was Menschen einfach beschäftigt, ist, dass ihre wirtschaftliche Situation, die sehen, dass Tag für Tag sich verschlechtert. Die sehen keine Perspektive. Gleichzeitig allen Menschen ist bewusst, die leben in einem der reichsten Länder der Welt. Die haben kein Verständnis dafür, dass das Regime Milliarden Euro im Ausland für Krieger ausgibt. Gerade wenn man sieht, das iranische Regime den Diktator Assad in Syrien jahrelang mit Milliarden Euro unterstützt hat. Und am Ende jetzt ist das Regime in Syrien ist gestürzt. Dafür haben die Menschen kein Verständnis und deswegen sind die ja wütend und gehen auf die Straße.
Die britische Times hat vor kurzem berichtet, dass Irans oberster Führer Ayatollah Khamenei für den Fall der Fälle seine Flucht nach Moskau vorbereitet haben soll. Die Zeitung beruft sich dabei auf Geheimdienstquellen. Und man muss ja sagen, da wäre Khamenei in bester Gesellschaft, nachdem Syriens Machthaber Bashar al-Assad nach seinem Sturz auch nach Russland geflohen ist. Und der war ja eng mit der iranischen Führung verbunden. Aber wie gefährlich können die Proteste dem Machtapparat im Iran werden? Und was ist jetzt anders als bei früheren Protestwellen? Das habe ich ihn gefragt.
Ich bin Cornelis Adeba, ich bin selbstständiger politischer Analyst und Berater, arbeite seit vielen Jahren auch vor allen Dingen zu Iran und der europäischen Politik gegenüber Iran und tue das unter anderem für den Think Tank Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.
In was für einer Situation treffen diese neuen Proteste jetzt das iranische Regime?
Das Regime ist ja tatsächlich vor allen Dingen seit dem sogenannten 12-Tage-Krieg im vergangenen Sommer verwundet, so muss man sagen. Es hat zwar standgehalten, diesem Angriff primär israelischer Natur, aber dann eben auch unterstützt durch die Amerikaner. Es ist also noch im Sattel, es ist nicht gestürzt, wie das damals schon einige sich herbeigewünscht haben. Aber es ist sehr stark angeschlagen und es laboriert seitdem mit den Folgen, vor allen Dingen eben ein Vertrauensverlust in der Bevölkerung, aber auch starke wirtschaftliche Folgen, Währungsverfall, die Produkte sind nicht alle verfügbar, wie das in der Vergangenheit war, aber auch Dinge wie Wasserknappheit, Stromausfälle. Das ist die Situation, die gerade im Land herrscht und die natürlich eben das Vertrauen in der Bevölkerung in die Regierung sehr stark dezimiert.
Und dieser Angriff Israels damals letztes Jahr im Juni 2025 hat das Regime doch auch relativ hart getroffen. Für alle, die das nicht mehr so ganz präsent haben, ne?
Also auf jeden Fall hat es deutlich gemacht, wie verwundbar das Regime ist. Es sind ja eine Reihe von hochrangigen Militärs getötet worden, gezielt getötet worden. Es gab Angriffe auf Militäreinrichtungen, auf das Atomprogramm des Iran. Und gegen all das konnte das Regime sich nicht verteidigen oder eben nur sehr begrenzt. Es gab Gegenschläge, die auch auf israelischem Territorium Zerstörungen angerichtet haben und Tote verursacht haben. Aber das war ganz klar, wer hier die Oberhand hat. Und das Ende des Krieges, was dann damals Präsident Trump ausgerufen hatte, hat gewissermaßen dann auch dafür gesorgt, dass das Regime weiter verschont geblieben ist. Es war nicht aus eigener Kraft so widerstandsfähig.
Was hat sich sonst geopolitisch verändert, auch für die Machthaber im Iran? Also ich denke daran, dass ja auch frühere Unterstützer weggebrochen sind, beispielsweise Syriens Machthaber Bashar al-Assad, jetzt Maduro in Venezuela. Die Hamas in Gaza ist ja deutlich geschwächt. Also auch der Iran hat weniger Partner, oder?
Das ist vollkommen richtig, wie Sie das beschreiben. Also Iran hat sich gerade regional ja immer darauf gestützt, dass er Verbündete hat, dass es da Gruppen im Ausland gibt, die in enger Abstimmung mit Iran auch handeln. Da ist vor allen Dingen die Hezbollah im Libanon zu nennen, die eben auch mitgegründet wurde von Iran. Aber auch Hamas haben sie genannt und natürlich Syrien, der einzige Staat in der Region, der wirklich direkt zu Iran gehalten hat. Das hat sich alles verändert. Das macht eben die Lage so schwierig für das Regime. Das macht es eben halt auch die Perspektivlosigkeit nochmal deutlich. Mit wem will denn Iran in Zukunft zusammenarbeiten? Russland ist so ein Partner, eben auch durch iranische Unterstützung für den russischen Krieg in der Ukraine. Und Sie haben es erwähnt, Venezuela, der andere große, starke Partner, existiert zwar weiterhin, also es hat keinen Regime-Change in Venezuela gegeben, aber es ist ja doch deutlich geworden, dass also die Entführung des Staatspräsidenten und jetzt die neue Regierung in Venezuela, in Caracas, dass die eben halt sehr stark von den USA abhängig sein werden, also beileibe nicht mehr so iranfreundlich sein können, wie das in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten der Fall war.
Man liest gerade viel darüber, dass diese neuen Proteste auch eine besondere Bedeutung haben, weil sie von den Basaris ausgegangen sind, also den HändlerInnen des Landes, die ja so als das Herzstück der iranischen Wirtschaft oft angesehen werden. Würden Sie dieser Einschätzung zustimmen, dass das was Besonderes ist gerade?
Also es ist was Besonderes, weil eben also ganz klar zu sehen ist, wo diese Proteste entstanden sind und warum sie entstanden sind. Es hatte mit dem Währungsverfall zu tun. Also die iranische Währung, der Rial, hat in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren. Dahinter steckt eben eine Kombination aus mangelndem Vertrauen, schlechten Wirtschaftsdaten und eben der Unfähigkeit der Regierung, beispielsweise über einen Haushalt, den sie für das nächste Jahr vorgelegt haben, klarzumachen, wie die Situation sich verbessern soll. Das heißt, die Händler haben das Vertrauen in die Regierung verloren und haben gesagt, wir schließen einfach. Wir können jetzt auch nicht vernünftig hier unsere Geschäfte betreiben, weil wir nicht wissen, zu welchem Wechselkurs wir morgen noch einkaufen oder verkaufen können. Und das berührt eben die Wirtschaftskraft und die Überlebensfähigkeit der Islamischen Republik. Das heißt, das ist schon etwas sehr Besonderes. Vergleiche werden gerne gemacht, dass ja auch die Islamische Revolution 1979, also als Khomeini dann und später Khamenei an die Macht kam, dass das auch ausging von den Basaris, weil sich die Basaris damals gegen den Schah gewendet haben. Das kann man erstmal nur so stehen lassen. Daraus ergibt sich jetzt noch kein Automatismus, aber das unterstreicht natürlich, dass es hier jetzt eben nicht nur in Anführungszeichen um einzelne Bevölkerungsgruppen geht oder um Frauenrechte oder Menschenrechte, wie das in der Vergangenheit ja auch bei den Protesten der Fall war, sondern hier sind ausgehend von wirtschaftlichen Interessen, setzt sich jetzt sozusagen die Protestbewegung wieder darauf, die das Regime insgesamt in Frage stellt.
Ist es noch zu früh, das zu sagen, oder kann man vielleicht jetzt schon sagen, dass der Rückhalt für die Machthaber im Iran auf einer breiteren gesellschaftlichen Ebene schwindet?
Das kann man so sagen. Und die Menschen in der Islamischen Republik haben kein Vertrauen mehr in den Staat. Es gibt eine Minderheit, die weiterhin davon profitiert. Und darauf baut das Regime auch. Die Frage für die Menschen, die sich eben was anderes wünschen, ist, wie kommen sie dahin? Und da gab es ja verschiedenste Proteste und Versuche da in der Vergangenheit. Manchmal ausgehend von Wirtschaftsfragen, manchmal ausgehend eben von Menschenrechtsfragen und Gleichberechtigung und Unterdrückung, da dem Regime etwas entgegenzusetzen. Deshalb kann man noch nicht sagen, wie das jetzt ausgeht. Aber man sieht, es ist die Fortsetzung eines langen Ringens und Kampf mit und Kampfes gegen das Regime.
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran oder der iranischen Führung ja zuletzt auch wieder gedroht, hat gesagt, wenn sie Demonstrierende töten würden, würden die USA eingreifen, wie auch immer. Für wie realistisch halten Sie das? Weil es wäre ja schon nochmal ein Unterschied, ob die USA den Iran angreifen oder jetzt in Venezuela den Machthaber entführen.
Also was wir über die letzten Tage, aber grundsätzlich die letzten fast 12 Monate erlebt haben, ist ja die Unberechenbarkeit dessen, was aus dem Weißen Haus kommt. Ich denke, das Beispiel Venezuela zeigt, dass der US-Präsident bereit ist, Konventionen über Bord zu werfen, sich natürlich nicht an bestehende Regeln zu halten und zu schauen, was aus seiner Sicht für sein Land, aber wahrscheinlich auch für sich selber am besten hält. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, warum er sich da so deutlich hinter die Protestierer schätzt, weil da kann ich noch nicht so erkennen, wie er das zu seinem Vorteil nutzen will. Außer natürlich, er vollzieht den Regime Change, wie es in den USA genannt wird, und macht sich jetzt nach dem venezolanischen Öl auch das iranische Öl und Gas zu eigen. Aber das ist nicht das, was er angekündigt hat. Das wäre aber natürlich, müssen wir leider sagen, jetzt auch nicht vollkommen undenkbar.
Wenn wir zum Schluss einmal kurz noch drauf schauen, worauf kommt es in den nächsten Tagen, Wochen an mit Blick auf die Proteste bei der Frage, wie es weitergehen könnte und ob die wirklich eine Veränderung bringen könnten?
Also es kommt natürlich darauf an, wie sehr sich jetzt Menschen in Iran hinter dieser Bewegung versammeln können. Also die Proteste, die vor 3 Jahren stattgefunden haben, waren eben sehr stark auch von ethnischen Minderheiten getragen und geprägt. Das ist bisher nicht der Fall. Also wenn klarer ist, dass hier eine breite Bewegung entsteht, die für sich glaubt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, das wäre ein wichtiges Element. Mhm. Und das zweite ist sozusagen die Art der Zukunftsvorstellung. Auf was kann man sich denn einigen? Neben der Ablösung der Islamischen Republik, was ist sozusagen der Weg nach vorne? Ist das eine verfassungsgebende Versammlung, die, wie sie eben auch manchmal diskutiert wird oder ähnliches? Da müsste klar sein, auf welche Alternative die Iraner denn hoffen dürfen. Bislang ist eben gerade auch die Opposition im Land und erst recht innerhalb der Diaspora sehr zerstritten in dieser Frage, weil eben nicht alle das Gleiche wollen als Nachfolger. Das sind so die Elemente, auf die man achten muss.
Auch wenn diese Proteste bisher also nicht die größten ever sind, sie sind trotzdem was Besonderes und sie treffen auf eine geschwächte iranische Führung und auf eine US-Regierung unter Donald Trump, bei der man nie genau weiß, was passieren wird. Worauf hofft Exil-Iraner Shoan denn jetzt in der kommenden Zeit?
So sehr ich auch hoffe, dass das Regime gestürzt wird, so sehr muss ich auch realistisch bleiben. Ich sehe auch diese Proteste, genauso wie andere Proteste, in einem Prozess. Das sehe ich einfach positiv in diesem Sinne, dass immer mehr Menschen sich dieser oppositionelle Kraft der Straße anschließen. Und das ist meine Hoffnung, dass irgendwann mal diese Menschen auf der Straße schaffen, dieses Regime zu stürzen. Und darauf hoffe ich und dafür kämpfe ich.
Und du hast wahrscheinlich auch den Wunsch, irgendwann nochmal in den Iran zurückzukehren, ob vorübergehend oder langfristig, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Genau, seit meiner Flucht konnte ich meine Heimat nicht besuchen. Das ist ja auch, diesen Wunsch teile ich auch mit Millionen weiterer Iraner, die weltweit ihre Heimat nicht sehen dürfen. Und natürlich wünscht man auch, dass irgendwann mal wieder dorthin zu gehen, wo man aufgewachsen ist und dass man einfach wieder eigene Familie sieht. Eigentlich das, was normalste der Welt sein soll. Und dafür kämpfe ich.
Das war Unboxing News für heute. Empfehlt den Podcast gern weiter, wenn er euch gefällt, und abonniert uns, dann verpasst ihr nichts. Das Team heute: Monika Ahrens, Anne-Kathrin Eutin, Katja Vossenberg, Shukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.